Wir haben ja hier vor einiger Zeit schon mal über den Gegensatz Auseinandersetzung zwischen EU und USA auf der einen Seite, Russland auf der anderen am Fall Ukraine verhandelt. Ich will daran anknüpfen, an die Debatte, die wir damals hatten, und heute ein bisschen was erläutern über die Maßnahmen, die die beiden großen Weltwirtschaftsblöcke gegen Russland im Zuge dieser Auseinandersetzung ergriffen haben, diese sogenannten Wirtschaftssanktionen. Ich will das in zwei Abteilungen tun. In der ersten Abteilung soll es um die Sanktionen selber gehen. Was ist da beschlossen worden? Mit welchen Mitteln gehen die beiden Weltwirtschaftsmächte da auf ihren Gegner, ihren Feind Russland los? Und im zweiten Teil soll es darum gehen, was lernt man eigentlich aus dieser Auseinandersetzung über den freien Weltmarkt, der ansonsten ja als der Ort gilt, wo die Staaten friedlich miteinander verkehren und sind einander zum wechselseitigen Nutzen Waren und verkaufen und Kapital investieren. Ich will mal einsteigen mit einem Zitat von der Bundeskanzlerin in ihrer letzten Rede in Australien. Da hat sie zum Thema Auseinandersetzung mit Russland Folgendes zu Protokoll gegeben. Wir müssen erleben, dass es auch in Europa immer noch Kräfte gibt, die sich dem gegenseitigen Respekt und einer Konfliktlösung mit demokratischen und rechtsstaatlichen Mitteln verweigern, die auf das angebliche Recht des Stärkeren setzen und die Stärke des Rechts missachten. Genau das ist mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland zu Beginn dieses Jahres geschehen. Russland verletzt die territoriale Integrität und die staatliche Souveränität der Ukraine. Ein Nachbarstaat Russlands, die Ukraine, wird als Einflusssphäre angesehen. Das stellt nach den Schrecken zweier Weltkriege und dem Ende des Kalten Krieges die europäische Friedensordnung insgesamt in Frage. Die deutsche Staatschefin siedelt die Auseinandersetzung zwischen Russland und Europa und USA auf der höchsten Ebene an, auf der überhaupt staatliche Gegensätze ausgetragen werden, nämlich auf der Ebene von Krieg und Frieden. Sie sagt, das, was Putin da gemacht hat, das ist nicht ein Missgriff, ein Vergehen, über das man sich streiten kann, sondern das ist eine Verletzung eines ganz prinzipiellen Rechts, nämlich des Rechts, das in der gültigen Weltordnung eingerichtet ist und als dessen Hüter sich EU und USA definieren. Erstens auf der höchsten Ebene zwischen Staaten in Fragen einer unmittelbaren Konfrontation der beiden Gewalten, und so läuft es da ja auch ab. Und zweitens in der Definition der Art der Auseinandersetzung gleich so, dass man für sich selber in Anspruch nimmt, nicht ein besonderes Interesse, eine Partei in diesem Konflikt zu sein, sondern sowas wie ein übergeordneter Wächter über eine prinzipiell gültige Ordnung, die jenseits der Staatenwelt irgendwie existiert und gegen die Russland verstoßen haben soll, also nicht einfach gegen die Interessen ihrer Gegner, sondern gegen ein höheres Gut, für das die Großmächte auf der westlichen Seite eintreten. Und das ist nicht einfach bloß eine Redeweise und eine Ideologie, sondern das ist der wirkliche Standpunkt, den diese Staaten hier einnehmen, und deswegen ist es die Sache wert, sich anzuschauen, wie diese Ordnung eigentlich aussieht, die da verteidigen, und warum für sie die Annexion der Krim einen solchen Verstoß darstellt. Auf der anderen Seite Russland. Putin hat ja oft genug deutlich gemacht, dass er in dem Vorgehen der EU und USA in der Ukraine-Frage seine vitalen Interessen verletzt sieht, dass sie sich selber das Recht vorbehalten, dort einzugreifen und sich die Krim als strategische Front zu sichern gegen die Zielsetzung des Westens, die Ukraine in die EU zu integrieren. Das ist der Gegensatz, auf den werde ich ganz am Schluss nochmal zu sprechen kommen. Aber jetzt soll es erstmal darum gehen, welche Mittel sich der Westen ausgedacht hat, um gegen Russland in dieser Frage vorzugehen. Sie bleiben ja überhaupt nicht dabei stehen, einfach zu sagen, das passt uns nicht, sondern demonstrieren ganz praktisch, dass sie es in der Hand haben, dem russischen Staat empfindliche Schäden zuzufügen. Und das ist auch der ausdrückliche von Ihnen selbst zu Protokoll gegebene Zweck dieser Maßnahmen. Russland soll ökonomisch beschädigt werden. Ihm soll klargemacht werden, dass er sich dieses Vorgehen gegen die westlichen Interessen eigentlich gar nicht leisten kann, dass die Macht, die er da zum Einsatz bringt, auf tönernen Füßen steht, gar nicht so weit reicht, wie er selber tut, wenn er zur Maßnahme der Annexion der Krim greift. Und dafür werden der russischen Wirtschaft elementare Mittel, die bislang dorthin geliefert, verkauft worden sind, vorenthalten. Die Teilhabe Russlands am Weltfinanzsystem wird behindert und in Aussicht gestellt, wird so etwas wie der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Geschäftsverkehr. Das ist schon was Neues, was die da machen. Sanktionen ähnlicher Art seitens der USA und der EU hat es zwar schon gegenüber dem Iran gegeben, aber gegenüber einem Staat von dem Kaliber wie Russland und in der Ausweitung dieses Programms ist das tatsächlich ein etwas neues Vorgehen, und deswegen will ich mal ein bisschen im Detail versuchen zu erläutern, was da eigentlich passiert, wie dieser Zweck in Angriff genommen wird und was das eigentlich über das Verhältnis des Westens zu Russland und umgekehrt aussagt. Die Sanktionen zerfallen in zwei Abteilungen. Die erste Abteilung besteht darin, dass der russische Staat, der russischen Wirtschaft elementare Gebrauchswerte vorenthalten werden. Und die zweite Abteilung sind die sogenannten Finanzsanktionen, in denen Kreditaufnahmen beschränkt und behindert werden. Die Sachen, die nicht mehr verkauft werden dürfen seitens europäischer und amerikanischer Firmen an Russland, sind im Wesentlichen in den Bereichen der Ölförderung, der Ölexploration, der Fracking-Technologie angesiedelt und sind in der Sphäre der Rüstungswirtschaft angesiedelt. Und schon an dieser Auswahl der Gegenstände, auf die das Exportverbot sich bezieht, macht klar, dass hier nicht einfach ein wirtschaftlicher Schaden angerichtet werden soll, der sowieso, sondern dass dieser Wirtschaftsschaden unmittelbar auf das Staatsprojekt zielt, das Russland sich seit der Wende zum kapitalistischen Staat vorgenommen hat. Von russischer Seite sind diese Importe eingeplant für die Entwicklung und den Ausbau dieser beiden Sphären ihrer Wirtschaft, der Ölförderung und der Rüstungsindustrie. Und es sind solche, bei denen der Westen davon ausgeht, dass der russische Staat, die russische Wirtschaft nicht in der Lage ist, die von heute auf morgen einfach zu ersetzen oder auch woanders her einzukaufen. Und die heißen ja nicht umsonst strategische Güter, sind Grundlagen und Mittel der Versorgung und Entwicklung der nationalen Wirtschaft, und es sind darüber hinaus wesentliche Exportgüter Russlands, mit denen sich Russland selber Quellen des Reichtums außerhalb seiner Grenzen erschließt, Devisen einnimmt, die es für den weiteren Aufbau seiner Wirtschaft benötigt und sich selber einen verlässlichen Kreis von Abnehmern sichert, mit denen man dann Handel und Wandel zu treiben gedenkt. Mit diesen beiden Abteilungen der russischen Wirtschaft hat sich Russland nach der Wende zum Kapitalismus seinen kapitalistischen Aufbau sich vorgenommen und vorangetrieben. Und insofern zielt dieser Exportverbot unmittelbar an das, wenn man so will, an das Herz dieses russischen Projekts. Die Ökonomie kommt in den Blick nicht einfach als eine Abteilung, wo Kapitalisten Geschäfte machen, sondern als Basis der Staatsmacht, als Instrument, aus dem sich der staatliche Haushalt finanziert, als Instrument, mit dem sich der Staat die Sachen beschafft, die er braucht, um selber ökonomische und dann auch politische Großmacht zu werden und zu bleiben. Das ist schon bei diesen Gebrauchswerten so, und das gilt erst recht für die Maßnahmen, die ergriffen werden in der Abteilung, die sich Finanzsanktionen nennt. Sie selber, der Westen selber, beurteilt diese sogenannten Finanzsanktionen als wesentlich wirkungsvollere Waffe gegen die russische Macht. Und da haben sie ja auch nicht so ganz Unrecht. Die Maßnahmen umfassen erstens Reiseverbote für Personen, die dem Kreml nahestehen, Einfrieren von deren Vermögen auf Auslandskonten, Verbot für große russische Banken und Energieriesen auf den Dollar- und Euro-Kapitalmärkten Aktien und Anleihen zu verkaufen, russischen Privatbanken wird darüber hinaus nicht nur die langfristige Kapitalaufnahme, sondern auch die kurzfristige Refinanzierung auf den Geldmärkten im Ausland verboten. Und erwogen wird als nächste Stufe, bestimmten Banken oder überhaupt das ganze russische Bankensystem vom internationalen Zahlungsverkehr zwischen Banken auszuschließen. Wogegen richtet sich das? Die erste Maßnahme ist zwar vielleicht nicht die entscheidende, aber man kann daran ganz gut studieren, wie der Westen da vorgeht und worauf diese ganzen Maßnahmen gerichtet sind. EU und USA gehen her und unterbinden von Staatswegen bisher übliche, ganz private Geschäftsbeziehungen zwischen westlichen Banken und russischen Geldeigentümern. Die haben Schuldverhältnisse zueinander eingegangen und diese Schuldverhältnisse werden jetzt schlicht und einfach von Staatswegen für null und nichtig erklärt. Die Eigentümer dieser Konten werden schlicht und einfach enteignet. Offensichtlich haben reiche Russen seit der Systemwende den freien Devisenverkehr benutzt, um nicht geringe Teile ihres Vermögens im Ausland bei westlichen Banken zu parken und als Geld, als Kapital wirken zu lassen. Und das war ja nach der Wende zum Kapitalismus ihnen auch erlaubt. Und jetzt geht der Westen her und sagt, von wegen privater Geschäftsverkehr, von wegen private Kreditverträge zwischen unseren Banken und euren Geldeigentümern, diese erklären wir für praktisch nicht mehr existent. Weitergehen tun die beiden Maßnahmen, die sich auf den Verkauf von Schuldtiteln und auf die Refinanzierung auf den internationalen Kapitalmärkten beziehen. Offensichtlich ist es so, dass auch inzwischen russische Multis und russische Banken einen maßgeblichen Teil ihres Geschäfts auf diesen internationalen Kredit- und Kapitalmärkten betreiben, dass ihr ganzes Geschäft, was sie abwickeln, was sie für sich selber organisieren und was sie für ihre Geschäftspartner in den Ausland organisieren, über die Teilhabe, die Beteiligung an diesen Märkten läuft, und zwar sowohl als Kreditgeber als auch als Kreditnehmer. Die sind eingebaut in den Weltfinanzmarkt. Ihre Geschäftsfähigkeit betätigen sie wie alle anderen großen Banken und Multis im Finanzsystem auch. Und jetzt stellen sich die Staaten der EU und der USA hin und sagen, das läuft nicht mehr so weiter, ihr kriegt hier keinen Kredit mehr, ihr dürft eure Kreditbedürfnisse nicht mehr in den Märkten decken, wo unsere Währung maßgeblich gehandelt wird. Das hat für die Banken natürlich die praktische Konsequenz, dass sie laufende Kredite nicht refinanzieren können, dass sie sich genötigt sehen, Kredite in Fremdwährung zu tilgen, statt sie zu refinanzieren. Und das zielt ausdrücklich darauf, dass sie deswegen ihr Kreditgeschäft auch nach innen einschränken müssen, produziert zumindest der Absicht nach, absichtsvoll so etwas wie eine Kreditkrise, ähnlich der, wie sie in europäischen Ländern und auch in den USA vor kurzem stattgefunden hat. Die EU hat ein ganz interessantes Papier veröffentlicht, wo sie so in Frage von selbstgestellten Fragen erläutert hat, was eigentlich mit diesen Maßnahmen bezweckt wird. Und da sagen sie ganz eindeutig Folgendes: Kapitalmärkte sind ein Gebiet, in der Russland abhängig, in hohem Grade abhängig ist von der Finanzierung durch die EU, das heißt durch europäische Banken. Und diese großen Banken und Firmen, die wir jetzt vom Kreditmarkt ausschließen, die dominieren den russischen Finanzsektor und sind entscheidend dafür, um die ökonomische und finanzielle Politik des Staates umzusetzen. Sie greifen also ein wesentliches Instrument des Funktionierens der gesamten russischen Ökonomie an und sie greifen ein wesentliches Instrument des Staates an, selbst über Banken und Unternehmen seine Wirtschaft zu steuern und voranzubringen. Und ein Journalist der Financial Times denkt dieses Projekt gleich zu Ende und formuliert ganz offen, worauf es hinausläuft. Ich zitiere: Westliche Regierungen haben die Macht, Russland effektiv vom Weltfinanzsystem auszuschließen. Der Schlüssel dazu liegt in Brüssel. Es ist SWIFT. Im Kreml besteht wirkliche Sorge darüber, was eine dritte Stufe der Sanktionen bedeuten könnte. Insbesondere fürchtet man die Art von Maßnahmen, mit denen der Iran vom globalen Finanzsystem abgeschnitten wurde. Also nicht bloß die Aufnahme langfristigen Kredits behindern, teurer machen, nicht bloß die laufende Begleitung der Produktion durch Kreditvergabe stören und erschweren, sondern Ausschluss, das wäre die dritte Stufe vom internationalen Zahlungsverkehr überhaupt und damit das Zurückwerfen der Wirtschaft auf ein System der rein internen Geldbeziehungen ohne Bezug auf die Auslandsmärkte. Der beabsichtigte Schaden in dieser Abteilung betrifft also ausdrücklich nicht die eine oder andere Sphäre der russischen Wirtschaft, das Bankensystem für sich oder sowas, sondern betrifft deren Funktionieren überhaupt und die Rolle, die der Kredit nun mal in modernen kapitalistischen Wirtschaften spielt. Und zu Ende gedacht zielt es tatsächlich auf das, was dieser Journalist da mitfühlend hinschreibt, nämlich auf den Zusammenbruch des nationalen Geschäftsverkehrs. Der steht und fällt insgesamt, jedenfalls gehen diejenigen, die diese Maßnahmen ergreifen, praktisch davon aus, sowohl intern zwischen den verschiedenen Abteilungen der nationalen Wirtschaft als auch extern im Verhältnis nach außen darauf, dass nicht bloß einfach im Inneren Kredit in Rubel aufgenommen wird, sondern Kredite in den Währungen der USA und der EU. Und gerade das macht diese Abteilung der Sanktionen für diejenigen, die Russland vorführen wollen, dass ihnen die Machtmittel eigentlich fehlen, auf die er sich stützen muss, wenn er gegen die Interessen des Westens verstößt. Genau das macht für die diese Finanzsanktionen so attraktiv. Das EU-Papier sagt selber, der Witz an diesen Sanktionen besteht darin, dass sie jederzeit eskalierbar sind, dass eben mit der einmal ergriffenen Maßnahme klargestellt wird, dass das nicht das Ende ist, sondern dass die nächste kommen kann, wenn Russland sich dem westlichen Ansinnen nicht beugt und wieder zurückkehrt zu den Verhältnissen, wie auch immer Sie sich vorstellen, dazu kommen wir später noch, von denen Sie, wie Sie erwarten, wie Russland sich aufzuführen hat. Für den russischen Staat soll in der Tat der Zugang zu Kredit in Dollar und Euro unkalkulierbar gemacht werden. Und zwar dadurch, dass er für dessen Geschäftswelt und für alle Firmen, die in und mit Russland Geschäfte machen, unkalkulierbar wird. Das führt jetzt schon, auch ohne dass die Sanktionen bis ins Ende durchgeführt sind, zu einer gewollten Wirkung. Schon vor der Verschärfung der Sanktionen sehen sich Kapitalisten angehalten, Geschäfte in und mit Rubel für unsicher zu halten und sie deswegen selbst unsicher zu machen. Der Rubel fällt um 40%, seitdem diese Sanktionen ergriffen sind. Unterm Strich zielen diese Maßnahmen also darauf, in Russland sowas wie einen umfassenden Kapitalmangel herzustellen. Dafür zu sorgen, dass das ganz normale Geschäftsleben nicht mehr einfach so weitergeht, weil der Kredit, auf dem er beruht, nicht mehr zur Verfügung steht. Und das zielt ganz eindeutig und noch eindeutiger, als es schon bei der Auswahl der nützlichen Gegenstände ist, die an Russland nicht mehr verkauft werden können, auf die Ökonomie als Grundlage der staatlichen Souveränität, auf eine Ökonomie, die inzwischen nach 20 Jahren Systemwende offenbar selber so weit am Weltmarkt und am freien Weltmarktzugang hängt, dass sie tatsächlich von solchen Maßnahmen getroffen werden kann. Und damit macht der Westen deutlich, zumindest ist das seine Absicht, dass das ganze russische Staatsprojekt steht und fällt mit dem Willen und dem Interesse des Westens, es funktionieren zu lassen. Ihr Aufbau zu einer potenten Ökonomie mittels der Quelle auswärtiger Kredit wird ihnen bestritten, beschränkt und damit den Russen vorgeführt. Ihr führt euch zwar als eine souveräne, mächtige Macht auf, die sich uns und unseren Interessen entgegensetzt, aber in Wahrheit verfügt ihr gar nicht über die Mittel, das tatsächlich durchzuhalten. Das demonstrieren sie praktisch mit diesen Sanktionen, was Obama meint, wenn er sagt, Russland ist in Wirklichkeit doch bloß eine Regionalmacht und das führen wir Russland jetzt praktisch vor. Ganz nebenbei und als kleine Ironie in der Frage, geht der Westen natürlich ganz selbstverständlich davon aus, dass Russland nicht mit gleicher Münze antwortet und die Energielieferungen einstellt, die sie an Europa erbringen. Sie definieren diese Energielieferung als so etwas wie eine russische Pflicht, an die sie sich zu halten haben, und untergraben selber die Mittel, mit denen Russland dazu in der Lage ist, das überhaupt zu machen. Das ist ihnen selbstverständlich klar. Das, sagen sie, ist Russlands Problem und nicht das unsere. Dieses Vorgehen wirft ein paar Fragen auf. Die erste Frage, die es aufwirft, ist, was ist das eigentlich für ein eigentümliches Instrument, was EU und USA da zur Anwendung bringen? Ausschluss aus dem Weltfinanzmarkt. Was die Regierungen in Washington und Europa da machen, ist Folgendes. Sie sagen, wer wie Zugang zum Weltmarkt hat, oder von ihm ausgeschlossen wird, das unterliegt unserer Entscheidung und das entscheiden wir nach unserem politischen Bedarf. Die Freiheit zur Teilhabe an den Weltfinanzmärkten haben wir eingerichtet und die wird in diesem Fall von uns entzogen. Dafür verfügen wir über die nötigen Mittel und die bringen wir zum Einsatz. Wohlgemerkt, ich rede nicht darüber, ob diese Maßnahmen in jedem Punkt die Wirkung haben und erzielen und bewirken, die der Westen von ihnen erwartet und haben will. Es geht auch nicht um die Frage, wie Russland darauf reagiert und über welche Mittel auch dieser Staat verfügt, diesem Ausschlusszweck entgegenzuwirken. Es geht erstmal um die Kennzeichnung des Standpunkts, den der Westen einnimmt, wenn er sagt, Kapitalmärkte in Euro und Dollar, das ist nicht einfach freier Geschäftsverkehr, das ist nicht einfach eine Geschäftssphäre, wo jeder sich dran beteiligen kann, der über die nötigen Mittel verfügt, sondern das ist eine Frage von unserer Zulassung, von unserer Genehmigung. Und in diesem Falle gehen wir so gegen Russland vor und schließen sie davon auch ein Stück weit und graduell immer mehr aus. Dem kann man nämlich immerhin so viel entnehmen. Es ist offenbar überhaupt nicht so, dass der freie internationale Geschäftsverkehr mit Waren und Kredit eine rein ökonomische Angelegenheit ist. Ein freier Markt, wo weltweit Anleger und Banken, alle Beteiligten am internationalen Finanzsystem mit ihrem Geldeigentum einfach machen können, was sie wollen und Geschäfte abwickeln, wie sie es für richtig, unnützlich und gewinnbringend halten. Die EU und die USA nutzen ihre nationale Hoheit über ihr Bankensystem für eine Klarstellung. Dollar und Euro, das sind nicht einfach Gelder, nicht einfach privater Geldreichtum, mit dem man überall auf der Welt auf alles zugreifen kann. Dieses Privatvermögen hat eine handfeste Grundlage in der Gewalt der Staaten, um deren Gelder es sich handelt. Und die sind diejenigen, die deswegen auch darüber entscheidet, wer mit diesem Geld was machen darf, für wen der Weltmarkt frei ist und für wen nicht. Wenn ihnen die jeweiligen Eigentümer seines Staaten oder seines Privatpersonen nicht passen, aus welchen Gründen auch immer, werden sie schlicht enteignet, beziehungsweise aus dem internationalen Geschäftsverkehr in diesen Geldern ausgeschlossen. Und dass sie das können, hat einen ganz schlichten Grund. Sie sind offenbar der maßgebliche Herr über den internationalen Finanzmarkt. Das kann man schon am Einfrieren der Konten sehen und erst recht an den Maßnahmen, die sie weitergehend ergriffen haben. Und deswegen will ich noch ein paar Worte anfügen zu dem, was ich eigentlich damit sagen will, wenn ich sage, die sind Herr über den internationalen Finanzmarkt, was das eigentlich alles einschließt. Offensichtlich ist es ja so, dass Dollar und Euro so etwas wie einen Sonderstatus im Weltkreditsystem haben. Warum das so ist, will ich jetzt hier im Einzelnen nicht erklären, das wäre ein eigenes Thema. Ich will nur mal auf die Phänomene verweisen, die jeder kennt und an denen man diesen Sonderstatus erkennen kann und das Augenmerk darauf richten, wie die nationalen Hüter dieser Gelder eigentlich mit diesem ihrem nationalen Kredit umgehen in diesem Fall. Erstens bekannt, das Geld der Weltwirtschaftsmächte benutzen Geschäftsleute in der ganzen Welt. Es gibt ganze Abteilungen des Weltmarkts, die in Dollar bzw. in Euro, wie es so schön heißt, fakturiert werden, also wo dieses Geld als Zahlungsmittel dient, ganz unabhängig davon, wo auf der Welt diese Geschäfte stattfinden. Banken verwenden vornehmlich diese Gelder als Reserven bzw. um in ihnen Kredit aufzunehmen. Das sind die Gelder, die als das entscheidende Vermögen gelten, in dem man seine Portfolios hauptsächlich halten muss. mit denen man sich Deckung verschafft für das ganze Wirtschaften mit allen anderen Währungen, die es auf der Welt auch noch so gibt. Und sogar Staaten verwenden vorrangig Euro und Dollar als Reserven, legen sich die als Staatsschatz zu, um die Austauschbarkeit ihrer nationalen Gelder in anderen Währungen sicherzustellen. Die haben das offenbar nötig, zu beweisen, dass auch mit ihrem Geld gut Geschäfte gemacht werden kann. Und diesen Beweis treten sie an mit besagten Reserven in den Währungen der großen Wirtschaftsmächte. Und deswegen ist es auch nicht zufällig so, dass es die USA und die EU sind, die die international wichtigsten Banken und Finanzplätze und dann eben auch noch diese technische Infrastruktur des Zahlungsverkehrs auf ihrem Territorium haben. Dieses von den Finanzexperten vorhin benannte SWIFT-System, über das die internationalen Ströme abgerechnet werden. Und wenn Sie dann Ihrem Finanzsektor etwas verbieten, dann hat das tatsächlich globale Wirkung. Es ist also tatsächlich so, und das sieht man ja schon an den ersten Wirkungen, die diese Sanktionen in Russland und gegenüber der russischen Währung gezeitigt haben, es ist also tatsächlich so praktisch, wenn USA und EU sich für finanzpolitische Repressalien zusammentun, dann können sie die nationalen Geld- und Kreditsysteme unter ihrer Hoheit mit dem globalen Finanzsystem gleichsetzen. Sie können einfach davon ausgehen, dass das nicht bloß Gelder sind, die bei Ihnen zu Hause gehandelt werden, sondern eben überall auf der Welt. 90% der internationalen Finanzierungen finden in Dollar und Euro statt. Und das erlaubt Ihnen, über das Weltfinanzsystem wie über einen nationalen Besitzstand zu verfügen. Ein Besitzstand, das Ihnen erlaubt, anderen Staaten und Privatpersonen das Mitmachen zu erlauben oder eben auch zu verbieten, zumindest die Regeln zu definieren, unter denen die das dürfen oder auch nicht. Der Gegenstandpunkt hat sich mal die Mühe gemacht, diese Qualität dieser Währung und dieses Besitzstands mal an ein paar Fällen aus der letzten Zeit zu erläutern. Im letzten Heft ist das ausgeführt unter dem Titel Dollarimperialismus. Da kann man alles weitere Nötige dazu nachlesen, wie das eigentlich funktioniert, dass diese Blöcke tatsächlich über das Geld der Welt als sowas wie ihrem Rechtsgut verfügen, das anderen Staaten und Personen die Vorschriften vorbuchstabiert, unter denen sie das benutzen dürfen und wie sie sich dabei aufzuführen haben. Der Standpunkt, den die Regierungen in Washington und Europa übrigens zu diesem Besitzstand einnehmen, ist ganz schlicht, wenn sie diese Sanktionen erlassen. Die sagen, weil wir das können, steht uns das auch zu. Wenn wir die anderen Staaten in dieser Frage kontrollieren können, dann müssen wir das auch tun, dann machen wir das auch. Und wenn wir es für nötig befinden, sie im Umgang mit unserem Geld, das uns nicht passt, zu bestrafen, dann nutzen wir die entsprechende Macht, über die wir in diesen Geldern verfügen. So erklärt es sich übrigens auch, dass die gleichen Regierungen, die über Russland Sanktionen verhängen, Russland ihrerseits bei der WTO verklagen, wenn Russland Gegensanktionen erlässt. Damit machen sie nochmal deutlich, dass das Recht, was sie sich herausnehmen, über die erlaubten und verbotenen Geschäfte zu entscheiden, dass das natürlich einem minderbemittelten und nicht mit einem solchen Geld ausgestatteten Staat überhaupt nicht zusteht. Eins kann man ja an diesen Sanktionen und deren Wirkung ganz gut studieren, nämlich worauf sich Russland eigentlich eingelassen hat, als es sich zum Mitmacher auf dem freien Weltmarktsystem gewandelt hat. Es ist jedenfalls nicht so, wie man das ansonsten immer gerne hören darf und was einfach als der Normalfall gilt. Es ist nicht so, dass wenn ein Staat am Weltmarkt teilnimmt, er irgendwie an einem System anonymer Sachzwänge und Gesetze teilnimmt, die ihm Verhaltensweisen aufzwingen. Diese anonymen Gesetze haben Subjekte, haben politische Herren, die entscheiden, was da erlaubt und was da verboten ist. Und die Teilhabe am Weltmarkt heißt allemal, sich mit deren Interessen und Anliegen auseinanderzusetzen und sich zu denen zu verhalten. Wer als aufstrebender kapitalistischer Staat, wie die russische Macht es ja seit 20 Jahren ist, auf diesem Markt was werden will, der sieht sich genötigt, sich mit den USA und Europa ins Benehmen zu setzen, macht sich vom guten Willen von dessen Veranstaltern abhängig und erlegt sich die Notwendigkeit auf, sich mit denen in diesen Fragen zu verständigen. Das zumindest wird Russland mit diesen Sanktionen nochmal bröckelbreit vorbuchstabiert.